House of Nerds, der Cybersecurity-Podcast aus Darmstadt.
Wer entscheidet denn darüber, was jetzt Desinformation ist und was nicht Desinformation ist? Wer hat die Macht darüber zu entscheiden, was wahr ist, was falsch ist? Es wird halt eben erst kritisch, wenn das halt eingesetzt wird, um andere Menschen zu manipulieren und damit wieder andere Grundrechte beeinträchtigt werden, wie das Recht auf freie Wahlen zum Beispiel oder das Recht auf Gesundheit. Genau, das ist eben auch eine sehr schöne neue Taktik, die da auf den Markt gekommen ist und wo eben mit Geld verdient wird.
Desinformation as a Service.
Ja.
Hallo und herzlich willkommen im House of Nerds, dem Cybersecurity Podcast aus der IT-Sicherheitshochburg in Darmstadt. Ich bin Oliver Küch, bin PA-Beauftragter am Nationalen Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit Athene und mit mir hier im Studio ist meine liebe Kollegin Anna Spiegel. Morgen, Anna.
Ja, guten Morgen. Ja, ich bin Anna Spiegel, ich arbeite im Marketing am Fraunhofer SIT und zu Gast im House of Nerds ist wieder Dr. Nora Janssen. Wir senden jetzt den zweiten Teil der Doppelfolge zu Desinformation. Nora hat Wirtschaftsinformatik studiert und sehr viel im Bereich Desinformation und zur Verbreitung von Desinformation geforscht. Und wir freuen uns, dass sie in dieser extra langen Doppelfolge bei uns zu Gast ist.
Ja, und wer den ersten Teil noch nicht gehört hat, dem empfehle ich das dringend.
Ja.
Ganz tolle Beispiele hat sie uns mitgebracht. Sie hatte sie wirklich super vorbereitet. Und heute geht sie noch ein bisschen tiefer rein und wir fokussieren mehr so, also weniger von den Inhalten her, sondern mehr in die Dynamik, ne?
Genau, genau. Also wir haben jetzt sehr viele Beispiele im ersten Teil genannt und im zweiten Teil geht es eher um die Verbreitung und um die Dynamik, wie sich Desinformation über die verschiedenen sozialen Kanäle verbreitet und wie schnell das geht. Es geht um Hypes.
Hypes und die verschiedenen Ausprägungen, ne? Also
genau.
Ich habe da ja viel gelernt. Ich kannte den Flausch noch nicht so viel vorher.
Genau, also es geht um Shitstorms und Candystorms, also negative Hypes und positive Hypes. Ja, und der Flausch, der ist halt eher so im positiven Bereich anzusiedeln.
Genau, und sie hat aber trotzdem auch wieder schöne Beispiele dabei.
Ja.
Ich sage nur Abschlussball und ja,
den Rest der
Fahrt hier. Abschlussball und Flausch, genau, der Abschlussball-Flausch. Viel Spaß mit dem zweiten Teil unserer Doppelfolge und Nora Janssen.
Ja, jetzt haben wir sehr viel eher Deprimierendes über Desinformation, Wahlen und Beeinflussung gehört. Du hast dich aber auch noch generell mit Hypes beschäftigt in deiner Studienzeit, glaube ich, oder in deiner Doktorarbeit.
In meiner Doktorarbeit, genau.
Da ging es um Shitstorms und Candystorms, die du untersucht hast. Vielleicht kannst du, ich weiß nicht, ob die jüngeren Hörerinnen und Hörer überhaupt wissen, was ein Candystorm ist, weil ich glaube, das ist eher schon so ein 20 Jahre altes Phänomen.
Ja.
Könntest du dazu mal was sagen?
Genau, da kann ich gerne was dazu sagen. Ich glaube, ich fange einfach nochmal vorne an, bevor wir dann ins Detail zu Candystorms und Shitstorms kommen. Und zwar ging es in meiner Doktorarbeit allgemein um die Echtzeiterkennung von Hypes in sozialen Netzwerken, also Hypes. Dinge, die sehr, sehr schnell einfach viral gehen, weil sie sehr, sehr viel Aufmerksamkeit generieren. Ich habe es auch so ein bisschen unterschieden von einem Trend. Also Beispiele für Trends waren dann eher so Ice Bucket Challenge. Das ist wahrscheinlich auch schon Ewigkeiten her. Aber vielleicht gibt es ähnliche Challenges nochmal. Also Ice Bucket Challenge war das, wo sich Menschen eiskaltes Wasser über den Kopf geschüttet haben, um einfach Gelder für eine bestimmte Krankheit zu sammeln. Das ist aber eher sowas Langlebiges gewesen, was dann auch jedes Jahr nochmal aufgekommen ist, zumindest zu der Zeit, wo ich meine Doktorarbeit geschrieben habe. Und die Hypes grenzen sich eher davon ab, weil sie wirklich so kurzlebig sind. Und genau, es ist einfach sehr schnell, sehr, sehr viel Engagement, also viele Likes, Kommentare und so, ziehen also sehr viel Aufmerksamkeit in einer sehr kurzen Zeit.
Also die Dynamik ist komprimierter dann.
Genau, ja. Und das war halt ganz spannend auch zu untersuchen. Also ich habe ja einen Wirtschaftsinformatik-Background, auch wie das so für Marketingstrategien zum Beispiel genutzt werden kann, dass zum Beispiel die Werbung auf Facebook neben einem Hype ein bisschen mehr kostet als die Werbung neben einem eben keinem Hype. Oder eben dann auch in Bezug auf, wenn das jetzt was Negatives, wie zum Beispiel so ein Shitstorm ist, wie man dann eben damit umgehen kann. Also das waren so die Ziele aus der Wirtschaftsinformatik-Sicht dazu gewesen. Genau, und Irgendwann habe ich dann eben festgestellt, dass diese Hypes, dass es verschiedene Arten von Hypes gibt. Also dass sie ja so positiver Natur oder negativer Natur sein können. Und ganz salopp gesagt ist eben so ein Candy Storm etwas sehr, sehr positiv, also ein Hype, der sehr, sehr positiv ist. Also der sehr, sehr viel positive Zustimmung, Freude, Mitgefühl und sowas auslöst. Und ein Shitstorm ist natürlich so das Gegenteil, was eher was Negatives auslöst, wo Leute sich über etwas beschweren, was eben nicht so gut gelaufen ist und so weiter.
Hast du da mal ein Beispiel für einen Candy Storm?
Also ein Candy Storm, der in meinem Datensatz drin war, war, es war in Amerika, dass ein Junge mit einer Behinderung von einem Mädchen gefragt wurde, ob er mit ihr zum Abschlussball kommen möchte. Und das hat sehr, sehr viel Bewunderung und Zustimmung ausgelöst, dass er gefragt wurde, obwohl er eben eine Behinderung hat, dass er mit zum Abschlussball kommen kann.
Ich kannte den Begriff gar nicht.
Okay. Ich kannte das tatsächlich nur so aus den Nullerjahren noch. Also, aber halt auch im Sinne von Zuspruch. Also, wenn jemandem was Blödes passiert ist, vielleicht nehmen wir das Beispiel und kehren es um. Ein Junge ist verliebt in ein Mädchen und hat irgendeinen Nachteil. Ja, ist unbeliebt oder kann nicht tanzen oder sitzt im Rollstuhl und kann deshalb nicht richtig gut tanzen. Und dann sagt das Mädchen nein und noch einen gemeinen Spruch. Und das schildert er dann in einem Post und darunter kommt dann der Candy Storm. Oh nein, es tut mir leid, wie blöd und mach doch mal. Und manchmal kommt da auch dann was sehr für die eigentlich leidende Person, die diesen Ursprungspost gesetzt hat, kommt da was total Tolles bei rum. Zum Beispiel ein Star wird darauf aufmerksam und sagt, ich gehe jetzt mit dir zum Abschlussball.
Gibt's denn das auch, ist das immer so eindeutig oder gibt's das auch parallel? Weil bei der jetzt als Beispiel mal die australische Breakdancerin, die ja besondere Figuren eingeführt hat. Und bei einem Teil der Öffentlichkeit kam das überhaupt nicht gut an. Da wurden also sehr, also die hat quasi einen Shitstorm richtig bekommen. Was sie da überhaupt zu suchen hat bei Olympia, wie kommt sie da hin? Und auf der anderen Seite hatte sie aber auch ich habe es jetzt nicht messen können, ich bin ja jetzt nicht wissenschaftlich tätig geworden, wo man schon dann das Gefühl hatte, okay, da sind sehr viele Leute, die ihr Zuspruch geben, die versuchen zu trösten, die zu sagen, hey, Australia, that's our way. Ja. Genau, kann das auch simultan auftreten?
Genau, das sind dann vielleicht eher so Hot Topics, wie ich sie bezeichnet habe, dass es dann so bestimmte Themen sind. Also das, genau, Hot Topic. Und zu der Zeit von meiner Doktorarbeit war es, das war während der Flüchtlingskrise. Das heißt, das waren immer diese Hot Topics, die dann auch aufkamen, wenn dann wieder irgendwo ein Flüchtlingsbus angekommen ist, wo dann Stimmen dagegen, Stimmen dafür. Das ist eher dann unter dem Begriff Hot Topic gefasst.
Genau, so ein Hype ist eher wirklich mehrheitlich eine Richtung, dass man sagt, wirklich mehr positiv oder.
Genau, kann aber auch so ein Hot Topic sein, dass dann mal diskutiert wird über ein, zwei Tage und dann auch wieder abflacht. Also das waren so diese drei Arten. Also Shitstorm, Candy Storm und Hot Topic, die ich da untersucht habe. Und vielleicht noch so als Anekdote, dass man, als ich nach Australien gekommen bin und da von Shitstorms gesprochen habe, das haben die gar nicht verstanden, weil die überhaupt nicht, also das ist auch eher als Beleidigung aufgefasst worden, das Wort Shit zu verwenden. Okay. Und dann habe ich denen beigebracht, okay, das so nennt man das aber bei uns in Deutschland, das Phänomen Shitstorm. Und da wurde mir dann wiederum beigebracht, dass man im Englischen von einem Firestorm spricht, also einem Feuersturm.
Alright.
Und das Gleiche mit dem Begriff Candy Storm wird auch nicht, also obwohl es ja ein englischer Begriff für uns ist, wird es auch nicht so in der englischen Sprache verwendet, sondern das ist dann ein Love Storm, also ein Liebessturm. Genau, das vielleicht noch so am Rande.
Ja, sehr schön.
Hast du denn auch noch ein schönes Beispiel für einen Firestorm?
Also das Beispiel, was ich halt in meiner Doktorarbeit häufig verwendet habe, ist von Barilla. Und zwar hatte der Chef von Barilla in irgendeinem Radiointerview mal gesagt, dass er keine homosexuellen Paare in seiner Werbung verwenden würde, woraufhin dann ein Shitstorm entstanden ist. Und das ist auch ein ziemlich großer gewesen, den ich da auch intensiv analysiert habe in meinem Datensatz. Ja.
Ups.
Und sonst so?
Beim Sichten deiner Forschungsaktivitäten, ihr habt schon eine andere Methodik dann auch, das zu analysieren. Ihr macht das sogar in Echtzeit zum Teil. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das funktioniert. Kannst du da ein bisschen was zu sagen?
Wenn wir einen bestimmten Fall betrachten, monitoren wir halt, ob es jetzt soziale Netzwerke sind, ob es Medien sind, Randmedien, wo eben diese Themen verbreitet werden, machen wir halt ein Monitoring und analysieren dann wirklich direkt diese Dinge, ja.
Braucht ihr da Kooperation der Plattformbetreiber, das Facebook-API oder gibt es da spezielle Tools für? Wie läuft das?
Genau, also zum einen versuchen wir halt sehr viel über Open Source zu machen, also Open Source Intelligence zu verwenden oder öffentlich verfügbare Daten zu verwenden. Gleichzeitig wird es aber immer schwieriger, Daten wirklich über soziale Netzwerke zu bekommen. Das heißt, wir setzen auch kommerzielle Tools ein. Das sind vor allem, eigentlich sind das Marketing-Tools, die eben so auf Marketing-Monitoring ausgerichtet sind, die wir aber dann eben dafür nutzen, um eben bestimmte Hashtags, die eine gewisse Reichweite erreicht haben und so weiter, dann analysieren zu können.
Okay.
Wo du gerade von OSINT gesprochen hast, dein Vortrag jetzt beim Anwendertag IT-Forensik, der hieß OSINT im Einsatz zur Desinformationsanalyse. Könntest du da noch mal eine kurze Zusammenfassung geben für unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht dabei waren?
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Also der Titel meines Vortrags hieß Open Source Intelligence im Einsatz zur Desinformationsanalyse. Ich habe dann also diese, wie man öffentlich verfügbare Daten verwenden kann, um eben Desinformationen zu analysieren in diesem Vortrag. Darauf habe ich mich fokussiert. Und genau, ich habe in diesem Vortrag eben auch das A2E-Modell vorgestellt, um eben zu zeigen, wie Desinformation eben von verschiedenen Perspektiven analysiert werden kann und habe dann praktisch bei jedem Buchstaben eben vorgestellt, wie öffentlich verfügbare Daten genutzt werden könnten, um einfach an mehr Informationen zu gelangen. Also zum Beispiel in Bezug auf die Autoren unter dem Buchstaben A habe ich zum Beispiel gezeigt, dass halt einfache Internetrecherchen helfen können, um erstmal mehr Informationen zu bekommen, aber auch viel gezieltere öffentlich verfügbare Informationen genutzt werden können, wie zum Beispiel Google Maps oder Google Street View, um einfach mal zu sehen, wo denn bestimmte Desinformationsakteure angeblich ihre Büros haben oder wo sie sich, genau, wenn halt Adressen genannt werden, wo sie sich, wo sich diese Gebäude beispielsweise befinden. Meine Kollegen haben aber auch schon in dem Zusammenhang zum Beispiel Flugortung oder Marineortung auch genutzt, um eben zu schauen, wie sich gewisse Flugzeuge bewegt haben oder wie sich auch Schiffe, das war zum Beispiel jetzt auch im Fall vom Ukraine-Konflikt ist es auch immer sehr spannend gewesen zu schauen, wie bestimmte Schiffe sich bewegt haben. Genau. Und zum Beispiel unter dem Buchstaben C, also Content, der Inhalt, habe ich beispielsweise auch die Bildrückwärtssuche angesprochen. Also dass man, um Inhalte wirklich überprüfen zu können, dann auch eine Bildrückwärtssuche nutzen kann, um eben zu schauen, wo dieses Foto herkam, ob es aus einer ganz anderen Quelle kommt, als es verwendet wurde, wo es vielleicht im Vorfeld schon mal verwendet wurde und so weiter. Also es geht,
dass es in einen anderen Zusammenhang gesetzt wird.
Dann. Genau, also
eine Demonstration zum Beispiel und
genau, wir haben das bei den Schulungen auch immer wieder, dass diese Rückwärtssuche von Google zum Beispiel benutzt werden kann.
Suchmaschinen.
Oder andere. Aber das kann halt auch wirklich, das ist auch ein schöner, also wer das noch nicht gemacht hat von den Zuhörerinnen und Zuhörern, kann jeder auch selbst mal probieren und ist wirklich ganz spannend. Genau. Und ist wirklich mit Bordmitteln zu machen, also kostenfrei. Können wir vielleicht auch noch in den Shownotes so eine kleine Anleitung packen, wenn das passt. Genau, jetzt, wir haben schon ein bisschen über die Mustererkennung gesprochen, jetzt auch über die Informationssammlung. Dann hat man, also im Moment, so wie ich das verstehe, man kann wirklich den Hype in Echtzeit erkennen. Also ich kann dann am Wahltag vielleicht sehen, oh, morgens um 10, da braut sich was zusammen.
Ein bestimmter Hashtag oder so, meinst du, so ein Stichwort und das.
Genau, oder Aktivitäten in den Netzwerken zu, ne, eine Häufung, wie man das ja aus marketingtechnischen Gründen kann man das ja auch sehen, kann man auch sehen, okay, hier. Die Follower, die posten alle hier unser Produkt und so stelle ich mir das dann auch vor. Dann sieht man dann
In einer idealen Welt,
genau. In der idealen Welt hätte man auch eine Gegenmaßnahme. Ne? Also wir haben schon über die Gegenmaßnahmen gesprochen. Da wird ja oft auch immer gesagt, ja, dass die Banken also wirklich nachweisen. Vor kurzem kam eine Studie der Bertelsmann Stiftung raus, die tatsächlich sich angeschaut hat, von wem, also die verunsicherten Leute auch eine Hilfestellung überhaupt annehmen würden, zu einem gewissen Teil. Ne? Also die Leute, die Informationen misstrauen oder unsicher sind im Umgang mit Informationen, die haben selbst wohl eine große Wahrnehmung, dass sie Desinformationen begegnen. Aber sie vertrauen zum Beispiel den öffentlich-rechtlichen Medien viel weniger, das dann auch wieder klarzustellen. Insofern ist es ja das Problem, dass genau die Leute, die man eigentlich erreichen möchte, dazu fehlen einem eigentlich die Instrumente. Denn de facto belehrt man.
Also die Kanäle, also dass man.
Nee, die Instrumente, weil also man hat die Instrumente,
Oder die Kanäle, ja, genau. Also die Wirkung ist eine andere, ne? Weil ich kann als Fact-Checker für die Tagesschau oder Süddeutsche Zeitung, wer auch immer, ich kann alles richtig machen, ich kann das lupenrein nachweisen. Wenn ich das über meinen Kanal verschicke, kommt das bei den Rezipienten immer, die misstrauen den Medien ja ohnehin schon. Bei den Leuten, die der Süddeutschen nicht misstrauen, die sind ohnehin auch weniger anfällig, so leicht für Desinformation, so habe ich die Studienergebnisse zumindest gelesen jetzt im Schnelldurchgang. Und ja, insofern hat man dann so ein, ja, ich habe einen Nagel, aber ich habe keinen Hammer. Ich weiß, da ist eine Fake News im Umlauf. Ich weiß, da sind Leute draußen, die sind unsicher. Den Eindruck möchte ich eigentlich eindeutig korrigieren, also die Sicherheit verschaffen für diese Information. Aber alle Kanäle, die ich dazu zur Verfügung habe, zahlen nicht auf das Ziel ein.
Ja.
Und das Ganze dann noch in Echtzeit, kurz vor einer Wahl. Das ist so der Super-GAU.
Da wird ja eigentlich nur helfen, dann das Medium zu verbieten. Also was weiß ich,
ja, TikTok. Aber die Plattformen werden auch nicht immer als vertrauenswürdig angesehen. Es gibt Länderunterschiede. Mhm. Also Italien ist wohl so, da vertraut man mehr der Plattform als dem Staat, weil die staatlichen Medien da oder die staatliche Seite da stärker negativ wahrgenommen wird. Andere Länder ist es ein bisschen anders. Ist halt so eine Ländervergleichsstudie von der Bertelsmann Stiftung gewesen. Aber grundsätzlich habe ich mich gefragt, du hast verschiedene Muster schon jetzt verschiedenfach auf verschiedenen Ebenen beleuchtet. Wie werden überhaupt die Accounts erzeugt? Welche Narrative gibt es? Welche Muster von Kampagnen gibt es? Die Gegenmaßnahmen, die ich dann dazu so wahrnehme, die diskutiert werden, sind ja meistens, ja, müssen wir halt dann darauf hinweisen, das richtigstellen etc. pp. Das ist ein relativ unspezifisches Werkzeug. Ne? Eigentlich würde man sich ja wünschen, wie bei so einer Krankheitsbehandlung, Virus XY dockt an der Schnittstelle an, also muss ich genau da hinziehen. Also ich bräuchte eigentlich für jeden Kampagnentyp ein unterschiedliches Reaktionsmuster auch. Und das sehe ich noch nicht so, oder habe ich es übersehen? Oder kommt das noch?
Ja, das ist ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema. Also wie du schon gesagt hast, man bräuchte eigentlich für jeden Typ von Desinformation, wie es gestreut wird, also mit den ganzen Taktiken dahinter, mit den Narrativen und so weiter, bräuchte man eigentlich eine gezielte Gegenmaßnahme. Und es ist sehr, sehr schwierig, von all diesen Bereichen jetzt schon mal zu sprechen. Also du hast ja auch jetzt die Audiences angesprochen, also die ja auch gar nicht bereit sind, andere Informationen oder die tatsächlichen Fakten zu glauben. Und das stelle ich mir auch sehr, sehr schwierig vor, diese Personen dann tatsächlich auch zu erreichen. Also da müsste sehr, sehr viel Arbeit getan werden, um die wirklich zu überzeugen. Und du hast gerade eben auch schon angesprochen, naja, dann verbietet man eben einfach die Plattform. Das ist natürlich
auch eine sehr hilflose Reaktion. Aber
das ist, geht dann natürlich, schlägt natürlich auch ganz anders um, dass dann wieder die Kommentare von Medienzensur und so weiter kommen werden. Und da sind wir dann halt wieder in der Problematik, dass wir alle ja auch das Recht auf freie Meinungsäußerung haben. Und das ist auch bei dem Thema, mit dem ich mich momentan beschäftige, also mit der Regulierung von Desinformation, eben ein ganz, ganz großes Problem, dass eben diese Entscheidung, wer entscheidet denn darüber, was jetzt Desinformation ist und was nicht Desinformation ist? Wer hat die Macht darüber zu entscheiden, was wahr ist, was falsch ist? Das sind ganz, ganz schwierige Fragen, die sich nicht so leicht beantworten lassen werden. Und das ist eben auch die Problematik bei der Regulierung von Desinformationen. Also da gibt es eben so drei Herausforderungen. Die erste ist erstmal, wenn man ein Gesetz jetzt zum Beispiel entwickeln möchte, wie definiert man Desinformation da drin? Kann ich das überhaupt definieren? Ne? Weil eben genau diese Fragen der freien Meinungsäußerung eben da auch mit reinspielen, weil ich kann, also eine Desinformation zu verbreiten, ist per se nicht illegal. Es ist nicht strafbar, weil ich denken und aussprechen kann, was ich möchte. Und es wird halt eben erst kritisch, wenn das halt eingesetzt wird, um andere Menschen zu manipulieren und damit wieder andere Grundrechte beeinträchtigt werden, wie das Recht auf freie Wahlen zum Beispiel oder das Recht auf Gesundheit, wenn wir nochmal auf die Corona-Pandemie zurückkommen. Also da treffen wirklich so zwei Seiten aufeinander und da einen Mittelweg zu finden, das ist unglaublich schwierig. Also das war so die erste Herausforderung, das Ganze erstmal definieren zu können. Die zweite Herausforderung ist dann, wer ist verantwortlich dafür? Also wer überwacht das Ganze? Und wenn wir jetzt nicht gerade in der Demokratie leben, kann das halt auch ganz, ganz stark dafür genutzt werden, dass halt ein Staat einfach vorgibt, so wie ich das gerne hätte, wird das jetzt gemacht und alle anderen machen sich strafbar, die sich nicht daran halten. fertig. Aber da wir halt eben in einer Demokratie auch leben und das Ganze ja auch freiheitlich gestalten möchten, ist es eben auch sehr, sehr schwierig. Wir hatten da die Verantwortung darüber, diese Entscheidungen auch zu treffen, das Ganze auch zu überwachen. Und dann kommt auch immer wieder die Frage, ja, und wer überwacht denn dann die Überwacher und so weiter und so fort. Also das ist so die zweite Herausforderung. Und die dritte Herausforderung ist es dann eben auch, was ist überhaupt effektiv? Also wie kann ich überhaupt etwas effektiv regulieren? Also welche Maßnahmen helfen überhaupt? Und das ist auch so schnelllebig in der heutigen Zeit. Du hast eben auch schon diese KI-Themen angesprochen. Das ändert sich ständig. Also wenn ich jetzt auch noch mal mit meinen Kollegen und Kolleginnen in Cardiff spreche, auf die Sachen, als ich noch dort gearbeitet habe, wo wir uns drauf fokussiert haben, das hat sich auch noch mal alles geändert. Also es ist jetzt viel mehr dieser Audio-Content, Video-Content, wo es früher eher das Textbasierte auch war. Und da muss halt auch immer wieder angepasst werden. Also die Maßnahmen müssen immer wieder angepasst werden, um dann auch wirklich effektiv gegen Desinformation vorgehen zu können. Und das war jetzt so aus dem Blickwinkel der Regulierung. Wenn ich jetzt nochmal auf deine Frage mit den Maßnahmen zurückkomme, es wird wahrscheinlich so verschiedene Puzzleteile spielen wahrscheinlich mit rein. Also zum einen regulieren, zum anderen natürlich versuchen aufzuklären. Also jetzt zu sagen, nur weil das die wahrscheinlich nicht erreicht oder ein Großteil der Bevölkerung wird vielleicht nicht erreicht, aber dennoch sollte man meiner Meinung nach nicht aufgeben, es zu versuchen, um weiterhin die anderen Blickwinkel auch einfach mit reinzubringen. Und genau, Fact-Checking wird wahrscheinlich auch immer noch weiter eine Rolle spielen, also wirklich falsche Inhalte zu widerlegen und eben Fakten mit ins Spiel zu bringen. Das sind alles Dinge, wo angesetzt werden muss und versucht werden muss, dagegen vorzugehen. Ja.
Klingt irgendwie wenig hoffnungsvoll.
Ja, ich hatte mich damals in Cardiff auch mit einer Kollegin, die aus dem Völkerrecht kommt, damit beschäftigt, weil mein Gedanke war so, ja, vielleicht kann man ja einfach mal gegen die Staaten vorgehen, die ja versuchen zu manipulieren, aber...
Wenn es alle machen?
Das, genau, erstens, wenn es alle, genau, das ist ein Punkt und zweitens, es ist halt eben auch sehr, sehr schwer, wirklich einem Staat auch etwas nachzuweisen, also wirklich zu sagen...
Das haben wir im Cognitive Defense Bereich ganz oft, ne? Also ja. Angriffe auch auf Internetinfrastrukturen, die Attribution. Ja. Wer war's? Das ist nicht mehr so leicht, war noch nie leicht und ist noch schwieriger geworden in der heutigen Zeit.
Genau.
Und das ist halt sehr, sehr schwer. Und selbst wenn du internationale Gremien einschaltest, wir haben das Beispiel ja jetzt gerade in der Cybersecurity-Gesetzgebung, da weißt du manchmal nicht, ist es Medizin oder ist es Gift. Wenn versucht wird, die Cybersicherheit international zu steigern, würde jeder ja sagen, mach mal, gute Sache. Ne? Sind wir alle mit dabei? Aber wenn dann manche so Staaten sagen, ja, da brauchen wir aber Informationen dann zu Tätern und für den einen sind halt, ich sag mal, kriminelle Täter, das sind Bürgerrechtler, die halt ausgewandert sind und die hätten dann gerne von den anderen Staaten Informationen dazu und das ist wirklich ein zweischneidiges Schwert, also es ist unheimlich schwierig, da eine Regelung zu finden, die dann auch noch wirkt, also das ist ja, glaube ich, sehr schwierig. Aber spannend finde ich wirklich, dass diese ganze wissenschaftliche Unterscheidung in der aktuellen Situation ja eigentlich ist das Grundproblem ja eine Unsicherheit. Ne? Also die Menschen sind einfach unsicher über Informationen und das kann ja auch es hat nichts damit zu tun, dass also in der Corona-Pandemie, also ich war kein Biologe und wusste da auch nicht viel zu, ne? Und dann ist man einfach unsicher, ist einfach so. Und wie man damit umgeht, das ist, glaube ich, nochmal an die Audience gedacht, wirklich an die Audience gedacht. Ja. Gibt es da Verhaltensmuster, wo man sagt, ja, wenn man sich unsicher ist, dann gibt es halt verschiedene Verhaltensmuster und das eine führt in den Abgrund und das andere vielleicht zum Licht am Ende des Tunnels. Ja.
Das ist, müssen wir jetzt wahrscheinlich aus der psychologischen Perspektive auch nochmal ein bisschen rantreten. Was mir nochmal direkt dazu eingefallen ist, ist, dass es ja auch genau das Ziel ist von Desinformationsakteuren, diese Unsicherheit zu schüren. Also, dass gar nicht mehr jetzt so versucht wird, ein bestimmtes Narrativ zu verbreiten, sondern dass wirklich eher versucht wird, so die Gesellschaft zu spalten. Und zwar ist mir das schon während der Corona-Pandemie aufgefallen, dass es halt so PR-Agenturen gibt, die gerne mal, also dieses neue Business-Modell Disinformation for Hire oder Disinformation as a Service. Die Unternehmen bieten dir einfach an, dass du sagen kannst, okay, es soll eine Desinformationskampagne gegen Person XY zum Beispiel gestreut werden. Wenn du jetzt im Wahlkampf bist, kannst du praktisch dafür bezahlen, dass deine Gegnerin, dein Gegner diskreditiert wird oder in Verruf gebracht wird. Mhm. Und das gab es eben auch während der Corona-Pandemie, dass eine PR-Agentur an Influencer in Frankreich und Deutschland rangetreten ist und denen Geld geboten hat, wenn sie Falschinformationen über die BioNTech, Pfizer und AstraZeneca Impfstoffe verbreiten.
Wahnsinn.
Das ist auch was, was auf meinem Tisch gelandet ist, weil ja Deutschland auch mit involviert war. Und da haben wir auch ein bisschen analysiert und genau, war auch dann ganz spannend aufzudecken, dass es ein Netzwerk war, was tatsächlich aus Russland auch gesteuert wurde. Ja.
Wegen des russischen Impfstoffs, der damals auch
genau, ja, in Umlauf war. Sputnik, genau, ja.
Ja, Sputnik hieß der, genau.
Ja. Das sieht man jetzt auch häufiger in Wahlkämpfen, dass eben an Influencer herangetreten wird oder versucht wird, die Influencer zu manipulieren, ohne dass sie es vielleicht sogar mitbekommen, dass über die dann eben Desinformation gestreut wird, weil die natürlich eine sehr, sehr große Reichweite haben und auch einen gewissen Einfluss haben, sonst wären es ja keine Influencer. Genau, das ist eben auch eine sehr schöne neue Taktik, die da auf den Markt gekommen ist und wo eben mit Geld verdient wird.
Desinformation as a Service.
Ja.
Du hattest im Vorgespräch auch einen Fall erwähnt, der mir noch gar nicht so bewusst war, der Laptop von Hunter Biden.
Genau.
Was darfst du dazu erzählen?
Genau, also es ist viel auch schon in den Medien und kann auch öffentlich nachgelesen werden. Und das war eben so eine Schmutzkampagne, die 3 Wochen vor der Wahl gestartet ist. Genau, also es wurde ein Laptop in einem Computershop in Delaware war das abgegeben, der angeblich Hunter Biden, also dem Sohn von Joe Biden, gehört. Und es wurde im Vorfeld eben schon spekuliert, ob Joe Biden nicht in die Geschäfte von seinem Sohn Hunter Biden in der Ukraine involviert wäre. Und auf diesem Laptop sind dann eben auch E-Mails gewesen, die das Ganze eben nachgewiesen haben. Also es ist auch sehr, sehr schwer bei diesem Fall zu beurteilen, was jetzt wahr ist, was unwahr ist, was eben infiltriert wurde, was tatsächlich so gewesen ist. Das möchte ich auch an dieser Stelle gar nicht bewerten, sondern ich möchte das einfach auch als Beispiel nutzen, um zu zeigen, wie komplex das Ganze sein kann. Genau, die Idee hinter dem Ganzen ist natürlich ja, so eine Schmutzkampagne kurz vor der Wahl nochmal zu starten. Ne? Und das ist auch so ein Muster, was man auch immer wieder in den Wahlperioden beobachten kann, egal in welchen Ländern. Genau, also zum einen waren dann eben diese E-Mails, die dann veröffentlicht wurden, die wurden dann teilweise, also es war dann so dieses exklusive Material, was, glaube ich, von dem Anwalt von Donald Trump dann an Zeitungen weitergegeben wurde. Angeblich haben New York Times und Washington Post am Ende gesagt, dass sie das abgelehnt haben, weil sie halt nicht überprüfen konnten, ob das Material jetzt echt ist oder unecht ist. Und am Ende ist es dann bei so einer Boulevardzeitung gelandet, die das dann wirklich Tag für Tag veröffentlicht hat. Und es gab dann auch gewisse Amplifier nochmal, wo es auch nochmal einen chinesischen Geschäftsmann gab, dem dieses Medienoutlet gehört hat, die das Ganze dann nochmal verstärkt haben und dann wirklich bis zur Wahl jeden Tag neues Material veröffentlicht haben. Und unter anderem waren dann auch noch Bild- und Videomaterial, um eben die Drogensucht und Einblicke in das Sexleben von Hunter Biden zu geben, um eben so dann den Joe Biden diskreditieren zu können. Also das ist so eine sehr ausgefeilte Schmutzkampagne gewesen, die im Wahlkampf 2020 da eben stattgefunden hat. Und ganz spannend war eben auch zu sehen, und da kann ich vielleicht noch gerade erklären, was auch bei dem Inhalt, also bei dem Content immer ganz spannend ist, dass es so eine Art Wahrheitskern, den Kernel of Truth eben gibt. Also, und das macht es eben noch mal schwieriger zu unterscheiden, was ist jetzt eigentlich wahr und was ist falsch. Das heißt, bestimmt ist vieles auch richtig gewesen oder ist echt gewesen von dem Material, was auf dem Laptop gefunden wurde und dann auch veröffentlicht wurde. Aber vieles ist auch so im Nachgang sehr wahrscheinlich auch einfach noch
nochmal was gefunden.
Genau, nochmal was gefunden. Das war ja auch auf dem Laptop. Angeblich soll er auch was mit der Tochter von Obama gehabt haben. Oh, und weil er die Kreditkarte von ihr hatte.
Ja, man stellt sich einfach vor, der Laptop von Hunter Biden, es war wirklich der Laptop von Hunter Biden, aber der ist vorher durch die Hände von irgendeiner ausländischen Macht gegangen, die da noch ein paar zusätzliche Infos eingepflegt hat. Und dann ist natürlich total schwierig, diese singulären Manipulationen nachzuweisen bei diesem überwiegenden, wahrscheinlich dann sogar wahren Anteil. Ne? Das ist schwierig.
Ob es jetzt eine ausländische Macht war, ist schwierig nachzuweisen. Genau,
Unsicherheiten aller Orten.
Ja. Richtig, ja.
Genau, im Kontext mit dem Doppelgänger-Motiv, nenne ich es jetzt mal, da gab es ja auch so ein Beispiel aus deiner Arbeit, was du aus Russland uns noch erzählen wolltest.
Genau, ja. Also wir haben, bevor diese Doppelgänger-Kampagne aufgedeckt wurde, haben wir eben auch im Team bei uns was ganz Spannendes entdeckt. Und zwar ist das auch eine Kampagne gewesen, die sehr, sehr ähnlich dazu eigentlich funktioniert. Und zwar ist, glaube ich, kann einigen Zuhörerinnen und Zuhörern auch schon bekannt sein, dass ja auch versucht wird, so die Kommentarspalten unter Artikeln in Online-Zeitungen zu manipulieren. Also zum Beispiel bei der Spiegel oder die Welt. Ich nehme jetzt die beiden als Beispiel, weil die eben auch hier gezielt manipuliert wurden. Und das ging aber weit darüber hinaus, dass eben gezielt diese Kommentare, also manipulierte Kommentare unter diese bestimmten Artikel gesetzt wurden, also die vor allem eben was mit der Geopolitik in Bezug auf Russland auch zu tun hatten. Und der erste Schritt war praktisch, diese Kommentare zu manipulieren, unter diese Artikel zu setzen, die etwas mit russischer Politik und so weiter zu tun hatten. Und im nächsten Schritt wurden diese Kommentare dann von einer russischen Seite, Enosmi hieß die, eben aufgegriffen. Und da wurden solche Leserkommentarartikel draus gemacht. Also die hatten dann wirklich als
Zitate aus deutschen Medien.
Genau, als Titel hatten die dann zum Beispiel Leser von dem Spiegel denken XY. Oder die Deutschen sorgen sich um dies und jenes. Und ein Kommentar oder ein Titel war zum Beispiel Spiegelleser, Doppelpunkt, wir lassen uns nicht von der Ukraine in den Krieg ziehen. Und diese Kommentare, die ja manipuliert waren, wurden dann eben von Enosmi, das war so ein News Aggregator, der also verschiedene Nachrichten zusammengefasst hat und der eben dann diese Artikel daraus gemacht hat. Und dann im nächsten Schritt wurde das dann praktisch von russischen Medien wie RIA Novosti, TASS und so weiter aufgegriffen. Und dann wurde eben dieses Stimmungsbild in Deutschland, in Großbritannien eben unter der russischen Bevölkerung dann so verbreitet, dass das ja gar nicht so ist, dass viele den Ukraine-Krieg zum Beispiel auch kritisch sehen, sondern das wurde dann so verbreitet, dass das gar nicht stimmt, sondern dass die Meinungen ja ganz andere sind, obwohl das eben nur ganz wenige gezielte manipulierte Kommentare waren, die eben in diese Kommentarspalten gesetzt wurden.
Genau, aber gleichzeitig hat man natürlich das Medium und es wird so eine generalisierende Nachricht erzeugt. Alle Leser glauben das.
Ja.
Und gleichzeitig müssen sie sich noch nicht mal die Mühe machen, die Seite zu fälschen, weil Kommentar steht ja da. Ne?
Also, das wollte ich gerade sagen, genau, das ist total billig eigentlich. Ne? Also total effizient und billig. Man schreibt da selber was irgendwo ins Ausland rein, ist auch egal, ob es da geglaubt wird oder nicht. Man bezieht sich dann halt selber für die inländische Bevölkerung auf den eigenen gefälschten Kommentar.
Wow. Ja. Ziemlich clever, ne?
Clever, ja, total. Ich sitze hier auch voller Bewunderung, also.
Ja, zumal man ja dann auch noch, keine Ahnung, wie viele Leute Deutsch sprechen, ne? Aber die einzige Möglichkeit, die Leute ja haben, ist dann auf die Spiegelseite zu klicken, dann sieht es genauso aus.
Ja, gut. Also, steht er ja da.
Ja, halt, genau. Und was der Rest der Leute sagt, das versteht man ja meistens nicht, wenn man kein Deutsch spricht.
Ja,
genau. Ja, spannend.
Du hattest vorhin viel von Strategien gesprochen, die auch speziell beim Thema Wahlen genutzt werden. Und wir hatten ja eingangs auch gesagt, dass 2024 so ein Superwahljahr ist. Was hast du denn bis jetzt schon feststellen können oder beobachten können?
Genau, also ich hatte ja eben schon dieses Beispiel von Joe Biden mit dem Laptop von Hunter Biden gebracht. Und das ist zum Beispiel so eine Taktik, dass man eben versucht, so eine Schmutzkampagne zu erzeugen. Aber viele Narrative zielen eben auch darauf ab, auf Wahlmanipulation. Also das ist auch die Wahlen, die ich jetzt beobachtet und analysiert habe, ist immer wieder ein Thema, dass Wahlunterdrückung, Wahlbeeinflussung, Wahlbetrug und so weiter stattfinden. Also Wahlunterdrückung, es wird einfach versucht, die Menschen von der Wahl abzuhalten, indem eben gesagt wird, das Ergebnis steht ja eh schon fest, man braucht gar nicht mehr zur Wahl zu gehen. Die da oben, die machen eh, was sie wollen. Also dieses Abhalten von Wählern.
Oder auch aktiv, also es gab so gefälschte Videos, wo die Leute quasi aufgefordert wurden, die Wahl zu boykottieren.
Ja.
Genau.
Genau. Und ich muss dazu sagen, es ist auch teilweise auch selbst geschürt so ein bisschen. Also ich habe in der Bundestagswahl 2021, ich weiß nicht, ob ihr und auch die Zuhörerinnen und Zuhörer sich noch daran erinnern, aber es gab auch so eine kleine Panne bei der ARD, dass eben vor der Wahl aus Testgründen schon das Wahlergebnis eingeblendet wurde.
Ach, stimmt.
Und das ist natürlich dann auch, also man kann sich das Leben natürlich auch selber schwer machen, weil das war natürlich perfekt, um genau in dieses Narrativ reinzuspielen. Das seht her, da ist der Beweis, die Ergebnisse stehen schon fest. Und ich glaube, die Ergebnisse waren auch am Ende sehr ähnlich zu den tatsächlichen Ergebnissen, dass das natürlich auch sehr mit reingespielt hat, um eben die Wähler davon abzuhalten, überhaupt wählen zu gehen, weil ja die Ergebnisse schon feststehen. Und 2021 war ja auch während der, also die Bundestagswahl 2021 war ja auch während der Corona-Pandemie. Das heißt, das hat auch so ein bisschen, ist ineinander übergegangen. Und zwar gab es da auch so einen Fall, wahrscheinlich erinnern sich alle noch daran, dass es ja dieses berühmte 3G, also geimpft, getestet oder genesen gab. Und da gab es eben die Diskussion, ob jetzt, wenn man nicht 3G ist, also weder geimpft, getestet noch genesen ist, ob man dann ein Wahllokal betreten darf, weil man ja dann in einem geschlossenen Raum wäre. Mhm. Und ob also dann nicht geimpfte und nicht genesene und nicht getestete Personen überhaupt zur Wahl gehen dürfen oder ob die ausgeschlossen werden. Mhm. Und dann gab es noch einen Kommentar vom Bundeswahlleiter dazu, der das Ganze ein bisschen in der Schwebe gelassen hat, was natürlich dann auch wieder das Narrativ verstärkt hat, dass eben nur die Geimpften wählen gehen dürfen und so weiter. Das hat dann auch wieder sehr, sehr schön in diese Verschwörungstheorien oder Desinformationsnarrative eben reingepasst. Das heißt, da muss man eben auch selbst ein bisschen aufpassen, dass man sich solche Fauxpas nicht leistet.
Ja, wenn dann auch so Sachen, die passieren können, ganz klar, ne? Aber das ist jetzt auch bei den Landtagswahlen, wo dann das Wahlergebnis am Ende nochmal geändert werden musste,
ja,
ein Mandat da irgendwie wegrutscht und dadurch die Sperrminorität der AfD irgendwie nicht mehr gewährleistet ist. Ja.
Genau, das sind halt eben Themen, die sich dann verfangen und die dann eben genau in diese Wahlmanipulationsnarrative eben reinpassen. Mhm. Genau, und ansonsten sind halt so typische Narrative auch immer wieder, dass inkorrekte Briefwahlunterlagen verschickt wurden, dass Briefwahlunterlagen verbrannt wurden oder dass auch später dann Wahlscheine verbrannt wurden und so weiter, dass bereits Gestorbene noch Briefwahlunterlagen erhalten und dass das Ganze ja so auch alles manipuliert werden kann. Und es sind jetzt auch Videos aufgetaucht von Minderheitsgruppen, die angeblich dafür bezahlt wurden, Briefwahlunterlagen von anderen Menschen zu stehlen und diese dann falsch auszufüllen. Und das hat eben halt auch nochmal vor allem dann Donald Trumps Behauptungen, dass ja die Briefwahl unsicher ist und Wahlbetrug stattfinden wird und so weiter, schön verstärken können.
Ja, da hilft es dann wahrscheinlich auch nicht, wenn bei Berlin-Wahlen säckeweise Wahlunterlagen Tage später gefunden werden. Das sollte auch nicht passieren.
Das Quiz im House of Nerds.
So, nach langer Zeit mal wieder ein Quiz im House of Nerds. Und zwar, da du dich ja mit Nachrichten, Wahren und Falschen auskennst und befasst, haben wir uns gedacht, wir suchen einfach mal ein paar Sachen raus oder erfinden welche und du musst sagen, ob es wahr oder falsch ist. Es ist halt nicht wirklich so richtig ernst gemeint, aber naja. Also, dass Donald Trump als Reality-TV-Star in The Apprentice erfolgreich war, ist bekannt. Die wenigsten wissen jedoch, dass er auch einen Stern auf dem Walk of Fame hat. Wahr oder falsch?
Egal.
Wahr. Stimmt tatsächlich. Die nächsten Olympischen Spiele werden 2028 in Los Angeles stattfinden. Und hier wird erstmals Schach als olympische Disziplin ausgetragen werden. Wahr oder falsch?
Vielleicht wahr?
Falsch.
Falsch, okay.
Trump schlägt Elon Musk für sein Schattenkabinett vor, nämlich als Pressechef.
Könnte ich mir gut vorstellen, wahr?
Ist auch wahr, ja, stimmt. Elon Musk, wo wir gerade bei ihm sind, der fordert gern mal den einen oder anderen Mann zum Kampf heraus, des Öfteren zum Beispiel Mark Zuckerberg oder auch Wladimir Putin, also zum Faustkampf. Und neulich hat er erstmals auch eine Frau zum Faustduell herausgefordert, nämlich Kamala Harris.
Das ist falsch.
Stimmt. Also es stimmt, dass es falsch ist. Der Verkehrssektor in Deutschland reißt bekanntlich jede Klimavorgabe. Berlin hat sich hier überraschenderweise damit hervorgetan, als erste Stadt in Deutschland bis 2028 völlig autofrei sein zu wollen.
Wahr oder falsch?
Teilweise wahr vielleicht?
Nee, komplett falsch.
Nee, ich hätte ja gedacht, so vielleicht so Innenstadtbereich oder so.
Ach so, der wahre Kern.
Ja, genau, so der Kern, ja, hätte man sich ja schon vorstellen können.
Kürzlich ist ein Video von Bundeskanzler Olaf Scholz aufgetaucht, in dem er ein AfD-Verbot angekündigt hat.
Wahr oder falsch?
Wenn es ein Deepfake-Video ist, wahr, ansonsten falsch.
Vollkommen korrekt. Es war ein Deepfake-Video. Insofern ist die Geschichte mit dem Video wahr, aber was er gesagt hat, natürlich falsch. Ja, vielen Dank.
Well done, well done.
Genau.
Der Nerdfaktor.
Nora, Du bist hier im House of Nerds und wir fragen eigentlich fast jeden Gast bei uns, warum er eigentlich ein Nerd ist. Also man muss dazu sagen, also
wir mögen Nerds.
Wir lieben Nerds.
Ja. Okay.
Total.
Was versteht ihr denn genau unter Nerd, wenn ich das mal vorher fragen darf?
Jemand, der sich total intensiv mit einer Sache beschäftigt, die auch gerne skurril und abwegig sein kann und der da vielleicht aus anderen Augen eine völlig ungerechtfertigte Leidenschaft für entwickelt.
Okay.
Und das mögen Oliver und ich sehr gerne. Einfach Menschen, die sich für eine Sache begeistern, wegen der Sache, weil es ihnen so gut gefällt.
Dann würde ich ja schon mal sagen, dass ich nach der Definition auf jeden Fall ein Nerd bin, weil ich mich ja sehr gerne mit diesen Polizei- und Desinformationsthemen beschäftige. Ne?
Mhm.
Und,
das ist aber noch nicht so abseitig.
Nee, aber Forschende sind eigentlich per Definition Nerds, weil die sich halt super intensiv mit dem Thema beschäftigen. Nicht so wie wir im Marketing, dass wir von Thema zu Thema hüpfen.
Und nur so oberflächlich mal so kurz runtergucken.
Einmal einen Podcast fragen.
Ansonsten hätte ich jetzt gesagt, bin ich wahrscheinlich ein Nerd, weil ich einmal pro Woche mehrere Stunden im sogenannten House of Nerds in Darmstadt verbringe, das Gastspielhaus in Darmstadt. Ich spiele sehr gerne Skat. Das Gastspielhaus ist eine Spielekneipe.
Aha.
Und man könnte ja auch eigentlich sagen, dass da viele Nerds hingehen und dass ich auch deshalb ein Nerd bin, ne?
Ja, du bist nicht der erste Spiele-Nerd bei uns.
Auf jeden Fall.
Wir hatten schon mal Spiele-Nerds. Aber du vor allem Skat, oder?
Genau, Skat spiele ich sehr, sehr gerne, ja.
Kein Schafskopf, kein Doppelkopf. Doppelkopf ist ja in Hessen groß.
Ja, aber das darf man in der Skatrunde nicht sagen.
Ach so, gibt es da so lokale Rivalitäten, ja?
Und jetzt bist du ein Nerd, garantiert.
Genau, ja.
Stimmt, die Antwort war sehr nerdig.
Super, das war ein wunderschönes kleines Nerdsteinchen.
Ja, auf jeden Fall.
Fürs Album. Danke dir.
Ja, Oliver, damit sind wir jetzt zum Ende unserer Doppelfolge zu Desinformation gekommen.
War ein tolles Gespräch, Anna.
War super, hat voll Spaß gemacht. Herzlichen Dank nochmal an die Nora.
Ja, dass jemand, der das wirklich so anschaulich erklärt, hat man auch nicht jeden Tag in der Sendung.
Das stimmt.
Ja, nee, war ganz toll, haben viel gelernt. Und obwohl wir jetzt ja eine Doppelfolge schon draus gemacht haben, Anna.
Es ist immer noch nicht alles drin.
Immer noch nicht alles drin. Genau, also Nora Jansen geht quasi weiter. Genau. Aber eine Sache haben wir tatsächlich rausgeschnitten, beziehungsweise haben wir vergessen aufzunehmen. Die möchten wir aber gerade noch hier dem Publikum mitteilen. Wir haben ja mit der Frau Jansen auch mit Nora, über das richtige Verhalten bei einem Shitstorm gesprochen. Also was soll man eigentlich tun, wenn es einen erwischt? Und Anna, was hat sie uns geraten?
Ja, es gab, glaube ich, drei Strategien, die sie verglichen hat. Die erste ist, den Shitstorm komplett ignorieren. Das zweite ist, sich entschuldigen und auf die Anschuldigungen eingehen und sagen, ja, haben wir Mist gebaut, es tut uns leid. Und das dritte ist, einfach stumpf gegenhalten. Also nein, stimmt alles nicht, haut ab, ihr seid doof, so ungefähr.
Genau, und das letzte war, glaube ich, das, was am schlechtesten Reaktion abgeschnitten hat, weil die Leute nicht aufhören. Die verbeißen sich drin und werden richtig stur.
Ist ja auch klar. Dann wirst du zurückbeschimpft, dann schimpfst du zurück. Also so funktioniert das ja eigentlich.
Ja, du kennst das
noch
besser.
Dass sich aufschaukeln.
Ja. Genau. Und ihre Empfehlung war, glaube ich, dass man so ein bisschen ein Zugeständnis machen soll, um dann ruhig bei seiner Position zu bleiben oder es komplett ignorieren sollte.
Ja. Genau, dass man einfach das ursprüngliche Statement beispielsweise auf einem Kanal dann einfach oben anpinnt und dann erstmal abtaucht.
Ja. In diesem Sinne, das wollen wir euch mitgegeben haben noch und wünschen, wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf die nächste Sendung.
Genau, und wer möchte, kann uns auch gerne schreiben, falls er Anmerkungen hat zu der Folge. Gerne an podcast@sit.fraunhofer.de oder falls jemand auch Themenvorschläge hat oder Gastwünsche, sehr gerne an die E-Mail-Adresse schreiben.
Genau, wir freuen uns.
Wir freuen uns sehr über Post.
Ja. Dann bis demnächst. Tschüss.
Ciao.